Guten Tag, liebe Radiohörer, und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres deutschen Novembers. Mein Name ist Frank Förster und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute ist unser Gast kein anderer als der Chef-Bundestrainer der Herren Christoph Herrmann. Hoher Besuch. Lieber Christoph, vielen Dank, dass du uns und unseren Golfschau-Hörern eine Stunde deiner Zeit schenkst. Wir wissen, du hast viel zu tun und wir wissen es zu schätzen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, ich freue mich sehr und über mein Lieblingsthema rede ich sowieso immer gerne.
Ja, ich meine, wie bei mit fast allen unseren Gästen haben wir auch mit dir eine riesige Themenpalette zur Auswahl. Es ist wie eine Art Golf-Smorgasbord, die wir hier angreifen. Und lass uns doch vielleicht mit der großen Frage anfangen. Und wir sind wie immer ohne Drehbuch, ohne Netz unterwegs. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Aber eine große Frage, die ich mir jetzt schon länger stelle und auch mit Freunden und in meinem Umfeld hier, die wir diskutieren und nicht auf eine Antwort kommen, ist, warum, deine Meinung, eine richtige Antwort gibt es, glaube ich, dazu gar nicht. Warum hat Deutschland seit 1979 in den letzten 46 Jahren nur zwei Ryder Cup-Spieler produziert?
Ja, das ist natürlich eine super Frage, gleich zum Einstieg. Und die ist natürlich ganz schwer zu beantworten, weil wenn wir wirklich eine ganz eindeutige Antwort hätten und für diese Antwort dann auch noch Ursachen, Symptome, was auch immer alles anlegen, die wir klar definieren könnten, dann wäre es natürlich einfacher, darauf hinzuarbeiten, dass wir das natürlich dann verbessern, diese schreckliche Quote, die du da aussprichst und die natürlich die Wahrheit abbildet. Ja. Also tatsächlich würde ich sagen, gibt es eine ganze Reihe verschiedener Gründe, die ich glaube, dass sie dafür sprechen, dass es sich genau so entwickelt hat. Zum einen ist es so, Ryder Cup ist ja nun an der Spitze sozusagen von allem zu sehen. Das heißt, wir reden dann von Leuten, die sich wirklich absolut in der Weltspitze etabliert haben. Das bedeutet, wir reden von Spielern, die, sagen wir mal, Top 50 der Welt sind, die an allem teilnehmen können, was die Major-Turniere und so weiter hergeben. Denn dann qualifizierst du dich für den Ryder Cup. Und um da hinzukommen, sind eine ganze Menge Dinge einfach notwendig. Und uns fehlt dort einiges, damit das Berechenbare öfter passiert. Vor allem fehlt uns an der Spitze die Masse. Wir haben einfach zu wenige Spieler auf einem etwas niedrigeren Niveau, damit sich dann immer wieder mehr Leute dahin entwickeln. Warum das so ist, liegt einfach daran, dass Golf natürlich in Deutschland nach wie vor eine Sportart ist, die eher Anfänger geprägt ist. Leistungsgolf ist in Deutschland relativ klein. Der Hintergrund von Leistungsgolf daher nicht so etabliert wie in relativ vielen anderen Ländern. Und wir müssen uns dort vergleichen mit Ländern, die eben auch nicht so eine Tradition im Golfsport haben, auch wenn wir ein paar mehr Leute haben. Aber in Europa schaut man immer gerne auf andere kleine Länder. Die haben dann tatsächlich, wenn man wirklich auf Ryder Cup-Teilnahmen schaut, auch relativ wenige. Und deswegen sind doch die Mehrzahl der Ryder Cup-Spieler häufig aus dem Bereich, ich sag mal bewusst Großbritannien, ja, mit jedem einzelnen Teil kann man sich da ein bisschen vergleichen, weil wir sind ja sehr froh, dass in unserem amateureuropäischen Vergleich Großbritannien nicht als eine Nation antritt, sondern eben wie auch im Fußball unterteilt in England, Schottland, Wales und auch Nordirland und so, haben alle eigene Nationalmannschaften. Würden die alle zusammen eine Mannschaft bilden, wären sie natürlich unbesiegbar. Und auch dort kommt die Masse der Professionals her. Ich glaube, es hat wirklich was mit der Tradition zu tun. Mhm. Die Bevölkerung alleine steht in so einem Land wie eben in ganz Großbritannien oder auch in den USA völlig anders im Golfsport verwurzelt. In Deutschland ist, du musst alleine nur mal, wenn du dir ein Tourturnier ansiehst und musst du einfach mal den Publikumsvergleich wagen. Und die Kompetenz des Publikums, und hier trete ich niemandem zu nahe, denn ich weiß, dass wir auch wahrscheinlich bei den Hörern einige Leute haben, die gerne auf Tourturniere gehen. Aber wer sich wirklich gut auskennt, der wird mir beipflichten und sagen, wenn ich mir ein Tourturnier ansehe, was weiß ich was, ich gehe zur British Open oder ich gehe zu einem auch untergeordneten Turnier in Großbritannien, selbst ein Amateurturnier, Dort treffe ich im Publikum Menschen, die wirklich diesen Sport verstanden haben. Ja, und zwar vollständig. Und bei uns ist es doch so, dass wenn man da sich so ins Publikum mischt, was da so geredet wird, zeigt einfach, dass Deutschland immer noch ein Golfanfängerland ist. Und das bedeutet gleichzeitig, dass auch unsere Nachwuchsspieler häufig aus Familien kommen, wo nicht die Eltern schon Leistungsgolfer waren und die Großeltern auch, weil wir einfach, wir haben nicht diese Tradition, dass jeder, der da irgendwie hingeht, was weiß ich, was einstellige Eltern hat, die alles verstanden haben und die ganz früh schon Dinge mitgeteilt bekommen. Und das holen wir schlecht auf und es manifestiert sich außerdem in gar nicht so günstigen Trainingsbedingungen, die wir auch wieder natürlich anmahnen, aber in Deutschland sind eben natürlich auch Trainingsbedingungen gar nicht ausgerichtet auf die Entwicklung von Leistungsgolfnachwuchs. Die Grüns sind zu langsam, zu weich, die an sich sind die Plätze zu einfach, zu wenig ausgelegt auf Hardcore-Anforderungen, denen dann junge Spieler, die aus Deutschland kommen, relativ spät erst sich ausgesetzt sehen. Und deswegen muss dann in relativ kurzer Zeit muss die Fähigkeit, damit mit solchen Bedingungen umzugehen, wie sie bei uns auch kaum jemand haben möchte. Denn bei uns ist der Sport eben auch, was die Pflege der Plätze angeht, ausgelegt auf ganz normale Amateurspieler, die überhaupt keine Freude daran hätten, wenn die Grüns nur pfeilschnell und sehr hart wären und die Semiraffs so, dass man die Bälle nicht mehr wiederfindet. Aber so ist es eben einfach international auf diesen Turnieren üblich. Und wenn man das dann das erste Mal, wenn man so in die Nationalmannschaft kommt, mit 16, 17, das erste Mal erlebt, dann muss man sehr schnell aufholen, was in USA einfach schon bei Turnieren für Zwölfjährige abverlangt wird. Und dadurch haben wir, glaube ich, auch insgesamt weniger Chancen. Wir haben weniger Spieler und wir haben weniger Chancen, dann, sagen wir mal, auch eine langsame Entwicklung hinzubekommen. Und so ist die Chance, dass das was wird mit unseren Spielern an der Spitze, reserviert für einen relativ kleinen Kreis von Spielern, die einfach immer durchziehen, die Nationalspieler werden, die dann entweder relativ schnell als junge Kerle schon Profi werden oder ans College gehen, um sich dort weiterzuentwickeln und dann eben diese Bedingungen kennenlernen. Und das macht es uns schwerer. Das soll aber beileibe keine Ausrede sein, denn es ist natürlich auch unter anderem meine Verantwortung, dass wir hier unser Bestes geben und möglichst schnell dort wieder Leute in die Weltspitze hinein etablieren. Und da sind wir dran. Und ich bin jetzt nicht ohne Zuversicht, dass es nicht automatisch jetzt wieder 30 Jahre oder wie lange auch immer dauert. Ja, also gut, Keimer ist noch nicht ganz so lange her. Aber
Ich
da bin
verstehe.
ich schon, wäre ich jetzt durchaus zuversichtlich, dass es bald mal wieder gelingt. Aber Garantien gibt es leider keine und die Voraussetzungen bleiben dafür für uns hart.
Ja, zuversichtlich bin ich auch. Und ich meine, wenn man sich nur anguckt, ich glaube, vor 2 Jahren war es Yannick Paul, der wirklich knapp dran war, der dieses Jahr seine Karte verloren hat. Ich meine,
Ja, das
es ist einfach auch unheimlich schwer zu verstehen, wie schwierig es ist, in diese Position zu kommen. Aber du hast gesagt, ich meine, als 1979 es von GBI zu GBI und Europe ging, dann waren es halt, was weiß ich, 7 Briten, 3, 4 Spanier und Bernhard. Ich meine, so hat das ja angefangen.
Ja, exakt so ist es. Und tatsächlich sind das natürlich sind Nationen, die eben da etwas mehr so sind. Und wenn du in Südeuropa schaust, in Spanien, da bestätigt sich natürlich zumindest mal das, was ich über die Plätze gesagt habe, weil wenn es in Europa halt ganzjährig gute Bedingungen gibt, dann sicherlich dann ganz im Süden. Das ist auf jeden Fall so. Und dort gibt es natürlich dann schon auch wiederkehrend immer wieder Weltklasse-Spieler. Und eine Nation wie Spanien hat natürlich wirklich da auch eine ganz, ganz große Golftradition. Aber wie gesagt, es soll alles keine Ausrede sein und man kann gerne, wir können uns gerne auch weiter darüber unterhalten, was vielleicht gute Versuche sind, mit denen wir sozusagen versuchen, diesen Gap, der immer wieder da ist, ja, immer wieder zu bekämpfen. Und natürlich hast du auch gerade ja richtigerweise angesprochen, wenn man dann so einen Hoffnungsträger hat, dann ruht alles auf diesem einen, dann kommt ein riesiger Druck auch auf so einen Yannick Paul. Super Typ, ja, überhaupt keine Frage und mit Sicherheit nicht am Ende seiner Karriere, mit Sicherheit nicht. Aber es kommt natürlich ein maximaler Fokus dann auf einen Spieler und dann kommt vielleicht im falschen Moment eine Formkrise, eine Verletzung, ein Trainerwechsel, der irgendwie verdaut werden muss, was weiß ich, irgendwie sowas. Und wenn man dann nur diesen einen Spieler hat, dann kommt eben auch noch das, was auch, was es selbst bei uns dann gibt, sowas wie ein medialer Druck dazu. Und dann kann es auch mal sein, dass so ein Spieler dann erstmal wegbricht und möglicherweise aus der Ruhe der Versenkung, wenn man es böse ausdrücken möchte, aber vielleicht sogar wieder den Weg nach oben findet. Und das traue ich dem Jannik auf jeden Fall zu. Aber das war schon ein harter Absturz jetzt erstmal, muss man ja klar sagen.
Ja, ich meine, Ryder Cup, Majors und Olympia sind ja wirklich dann die drei, vier Majors, also Ryder Cup, Olympia und die vier Majors sind ja wirklich das, von dem jeder junge Golfer träumt, genauso wie jeder junge Fußballer träumt, Kapitän bei Schalke 04 zu sein.
Ja, oder einem anderen Verein. Aber jeder hat natürlich dort genau diese Dinge vor Augen. Nicht bei einem, in einem, ja, bei so einem Spitzenturnier und was weiß ich was, und jedes Kind kennt, was weiß ich, das grüne Jackett oder was auch immer, oder den Claret Jug oder was es auch immer ist, worum es geht. Aber wir sind grundsätzlich aktuell so aufgestellt, dass ich tatsächlich daran glaube, dass wir aktuell schon Hoffnungsträger haben, die die Chance haben, hier vielleicht vorzudringen und über, sagen wir mal, ja, auch DP World Tour, die ja in den letzten Jahren so ein bisschen verloren hat gegenüber der PGA Tour, ja, der Gap in der Bezahlung dort ist ein bisschen auseinandergegangen, sodass in der weltweiten Betrachtung die DP World Tour von anderen auch durch das Erscheinen von Lift-Tour noch so ein bisschen fast wie Second Level oder so gesehen wird. Das möchte ich so auf keinen Fall bestätigen. Aber wir sind wirklich ganz guter Dinge, dass wir über DP World Tour und natürlich die Challenge Tour, die jetzt gerade Hotel Planner heißt, ja, dass wir dort schon wieder Spieler hinein etablieren in einen Bereich rein, der dann genau ja, irgendwann mal hoffentlich Turnierteilnahmen bei diesen Top-Turnieren dann auch zulässt. Ansonsten haben wir im Moment als stabile Größen auf der PGA Tour in den USA ja nur Stefan Jäger und Matti Schmidt, die dort jetzt weiter tätig sein werden und die dementsprechend dann natürlich auch die größten Chancen haben, an Majors teilzunehmen, erneut. Das ist ja zum Teil schon gelungen. Oder eben auch für Olympia dann zu spielen, logischerweise für Deutschland. Das ist im Moment schon noch. Sind die schon relativ unangefochten im Moment vorne?
Ja, ich finde es super, dass wir Namen nennen. Und ich denke gerade Matti Schmidt, wenn man sich seine Entwicklung anschaut von Rookie of the Year auf der European Tour, nicht, sondern nach Amerika gegangen, er ist ja da aufs College gegangen. Und dann hat er angefangen, ich weiß nicht, im ersten Jahr hat er ein Top 25 gehabt. Im zweiten Jahr hat er dann ein Top 10 gehabt. Im dritten Jahr drei Top 10s. Und dieses Jahr hat er, glaube ich, fünf, sechs oder sieben Top 10s auf der PGA Tour. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal passiert ist.
Ja, das muss man tatsächlich, und es ist wunderbar, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich, wird das natürlich immer schnell vergessen, solange jemand nicht gewinnt. Aber diese Entwicklung nicht wahrzunehmen, wäre wirklich auch, hieße auch die Augen verschließen. Und der Matti Schmidt ist definitiv jedes Jahr stärker geworden und ist ein etablierter PGA-Tour-Spieler, der dort, ja, der wirklich das Zeug dazu hat, auch jederzeit dort auch einmal dann zu gewinnen tatsächlich und dann noch einen Schritt nach vorne zu gehen, weil darum geht es ja dann eben, um wirklich in den Majors zu sein und noch einen Schritt weiter zu kommen. Ja,
Ja.
Stefan Jäger hat schon einige Majors gespielt, Matti hat ja auch schon gespielt, aber es ist eben noch nicht die Regel, dass sie dabei sind.
Also ich bin überzeugt, dass er ganz knapp dran ist, sich auf ein Ludwig-Auburg-Plateau durchzuschießen. Er war ja auch schon hier bei uns und er hat die Mentalität dafür. Ist wieder zusammen mit seinem Coach Craig Miller und liebt Amerika. Er läuft immer noch mit seiner College Louisville Golftasche rum und ich denke,
Genau.
und er, nicht, ich meine, ich weiß, wie er um die Top 75, was immer er da kämpfen musste, um in den FedEx Playoffs dabei zu sein. Da ist er ja wirklich wochenlang von, was weiß ich, Europa nach da, nach da, nach da gefahren und er investiert die Zeit. Du hast vorhin gesagt, dass uns von den unheimlich vielen Sachen und wichtigen Sachen, die du erwähnt hast, dass uns die Masse fehlt. Könnte man dieses Fehlen der Masse irgendwie mit der Förderung von Nachwuchstalenten verbinden? Ich meine, Wenn ich mir, ich habe einen sehr guten Freund, der ein Pro in Schweden ist, wenn ich dann höre oder sehe, wie viele Kinder in Schweden Golf spielen und mir da angucke, wie viele Kinder hier spielen. Ich meine, wir haben das Glück hier, meine Tochter spielt in Lohne, und da sind dann, was weiß ich, ein kleiner Club, aber da sind dann 20, 30 Kids beim Jugendtraining. Ich meine, muss da die Masse herkommen?
Definitiv muss sie daherkommen, ja, hundertprozentig. Es ist auch so, dass es natürlich ein sehr allgemeines Urteil ist, dass die Masse fehlt. Das heißt nicht, dass es nicht Golfclubs gibt, die da eine ganze Menge tun, aber das Gros der Golfclubs ist auch bei uns. Gerade auch in Zeiten, die ja ein bisschen weniger boomartig sind, sondern es ist so, dass scheinbar ja der Zuwachs, den Golf hat, da gab es noch mal jetzt so einen kleinen Boost in der Corona-Zeit, als die Outdoor-Sportarten dann irgendwo gewonnen haben, sich draußen an der Luft dann irgendwo zu bewegen, war dann irgendwie hat vielleicht auch ein paar Leute aus anderen Betätigungen heraus dann interessiert, sodass da noch mal einige Leute so dazugekommen sind. Aber die Zuwachsraten im Golf sind allgemein nicht so riesig. Und in diesen Zeiten haben Golfclubs natürlich dann auch schnell grundsätzlich zu kämpfen, ja, auch finanziell zu kämpfen. Das bedeutet, die ganz vergangenen Zeiten, in denen Golf auch tatsächlich noch eine Exklusivität dahingehend hatte, dass quasi Golfclubs in der Lage waren, auch, sagen wir mal, beinahe Fantasiepreise ob der Konkurrenzlosigkeit zu verlangen. Die sind natürlich total vorbei. Das heißt, heute verlangen Golfclubs tendenziell eher zu wenig für alles, weil sie in der Konkurrenz unmittelbar in der Nachbarschaft stehender anderer Clubs stehen und dann eben auch ein Preiskampf geschieht, sodass eigentlich Mitgliedschaften, Green Fees und alles eher am unteren Rand dessen angesiedelt sind, was Golfclubs dann trägt. Und das ist eine gewisse Gefahr logischerweise. Und das macht dann auch die Ausrichtung dieser Clubs schnell weg von Dingen, die eher, sagen wir mal, eine, wie in der Politik auch, ja, eher so eine richtige Zukunftsorientierung haben, zum Beispiel auf die Jugend, die später dann Golfer werden und irgendwo Clubbeiträge zu bezahlen in der Lage sind. Das wäre eine Zukunftsinvest. Die Golfclubs müssen heute zwangsläufig offensichtlich, zumindest tun sie das, sehr stark darauf achten, dass sie Leute wie uns beide ansprechen, die vielleicht noch nicht Golf spielen, ja, und in unserem Alter aber eben so, ah ja, alles klar, der hat jetzt vielleicht irgendwie einen ganz guten Job gehabt und kann jetzt mal, was weiß ich was, ob der kürzer tritt im Job, aber er hat auf jeden Fall theoretisch das Geld, um zumindest den Beitrag zu bezahlen, ja, ohne groß jetzt Aufnahme und schieß mich tot, aber zumindest so einen Beitrag bezahlen könnte er ja machen, wenn er dann, weil Fitnessstudio kostet, ein gutes Fitnessstudio kostet ja auch schon 50 € im Monat oder 70 oder 80 und da kann er eigentlich auch gleich Golf spielen und so, sodass wir die Klientel sind. Aber die Zukunft im Leistungsgolf bilden wir beide natürlich nicht ab. Ja, sondern und möglicherweise sind wir sogar schon in dem Alter, wo auch unsere Kinder schon zu alt sind, um jetzt noch in Leistungsgolf zu gehen. Die könnten jetzt anfangen, sind vielleicht junge Leute, die noch zur Schule gehen oder zu studieren oder eine Ausbildung machen oder so, aber zumindest auch nicht mehr die Zukunft abbilden. Dieses Invest ist in Deutschland zurzeit nicht so im Vordergrund. Und deshalb glaube ich, ist es auch ein bisschen ein Problem. Und wir sehen es, dass die Zahlen in den Golfclubs auf einem bestimmten Zuwachsniveau, was nicht sehr hoch ist, also eher im Promille-Bereich gibt es Zuwächse, aber die sind eben auch nicht im Jugendbereich so stark. Und deswegen sind sie nicht ganz so zukunftsorientiert, wie wir es uns gerne wünschen. Und wir kämpfen seit Jahren mit eher tendenziell kleinen Schwankungen natürlich, aber auch mit rückläufigen Zahlen, was die Anzahl von Kindern und Jugendlichen in den Golfclubs angeht. Im weiblichen Bereich noch deutlicher, viel deutlicher sogar als im männlichen, aber auch im männlichen Bereich gehen die Zahlen runter. Was wir dagegen halten können, ist, da gibt es auch Statistiken drüber, wo man dann Handicaps, was ja, sagen wir mal, gerade in der Entwicklung dann schon auch noch eine relevante Größe ist, wenn man die vergleicht, dann ist die Leistungsentwicklung an der Spitze, also dort, wo Spitzenhandicaps erreicht werden, also von, sagen wir mal, null und besser oder so, die Zahlen gehen seit vielen Jahren nach oben. Das heißt, insgesamt ist also der Leistungsbereich durchaus stärker geworden, Aber gleichzeitig geht die Menge der Teilnehmer am Jugendgolf insgesamt zurück. Und es scheint, dass wir allmählich in einen Bereich hineinkommen, wo dann, egal was du dort für eine Qualität an Jugendtraining obendrauf packst, was die Vereine leisten, die Landesverbände und dann an der Spitze wir, dass das dann nicht mehr ausreicht, um die zurückgehende Menge auszugleichen und so dann auch irgendwann die Leistung stagniert. Im Moment ist es gerade im männlichen Bereich noch gelungen, immer noch Leistungen ein kleines bisschen hochzufahren. Im weiblichen Bereich ist dieser Break-even nach unten, wenn man ehrlich ist, schon scheint er schon erreicht. Dort sind jetzt schon die absoluten Zahlen auch bei den Spitzengolferinnen zurückgegangen. Und das wird sich leider bemerkbar machen. Gerade in diesem tollen Bereich des weiblichen Spitzengolfs, ja, wo wir ja happy sind wo jetzt, sag mal, Esther Henseleit natürlich allen voran mit einer Silbermedaille bei Olympia, aber auch Helen Briem, die Nummer eins der im Wagger gewesen ist, was ja schon alleine eine Sensation ist und die jetzt schon Toursiege hat und so. Also das sind schon, sag mal, zwei Spielerinnen, die man zur absoluten Weltelite rechnen darf. Aber auch dort sehe ich im Nachrücken, wenn man jetzt nach unten blickt, ja auch nicht nur rosig nach vorne. Und deswegen ist sicherlich so, dass ein ganz wichtiger Punkt sein wird, und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, uns allen, jedem, der mit Golf was zu tun hat, egal was er macht, aber uns muss etwas einfallen, die Jugend für diesen Sport zu begeistern. Und da gibt es eine Menge kluger Ideen und Ansätze zurzeit, aber das voranzubringen, um dann irgendwann mal, ja, wir im Leistungsgolf profitieren davon vielleicht erst in 10 Jahren, tun wir es jetzt aber nicht, dann weiß ich nicht, wo wir in 10 Jahren stehen. Zumindest nicht besser als jetzt. Und über Ryder Cup-Spieler müsste man dann so Zufallstreffer landen, ne? Bernhard Langer war vielleicht ein Zufallstreffer, da gab es gar keine Systematik.
Ja, und ich meine, Esther ist ja eine Solheim-Spielerin und Sophia Popov hat einen Major gewonnen. Ich meine, das
Wo ist
ist ja
das?
gut. Und bei den Männern ja auch. Ich meine, wir hatten ja diese unglaubliche Durststrecke von, ich glaube, 2013 oder 14, wo Marcel Sihm zum letzten Mal gewonnen hat. Und dann auf einmal, 10 Jahre später, 22, 23, haben vier verschiedene Deutsche innerhalb von 7 Monaten auf der European Tour gewonnen. Also das war da schon eine Richtung, die richtige Richtung.
Definitiv.
Und jetzt, natürlich, du hast auch Esthers Silbermedaille erwähnt. Dann gehe ich mal davon aus, dass es für euch, also für den DGV, auch das erste Mal wirklich ist, wo ihr in den DOSB-Topf greifen dürft und euch aufstellen, um das weiterzumachen.
Also grundsätzlich hat natürlich die Silbermedaille einiges katalysiert bei uns. Das ist schon so. Wir sind nach vielen Jahren, wo wir uns darum bemüht haben, spätestens natürlich nochmal verstärkt, seit Golf wieder olympisch ist, also seit 2016, haben wir uns natürlich bemüht darum, auch eine Sportart zu sein, die sowohl förderwürdig als auch förderfähig ist. Das sind so diese Nomenklatur. Kram-Sachen, die man dann lernt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Also es geht einfach darum, bekommen wir Geld oder nicht? Sind wir als olympische Sportart auch gefördert aus, ja, öffentliche Gelder, nicht? Das ist über das BMI geht das. Und der DOSB ist quasi dort der vorgeschaltete Fachverband, der quasi dann organisiert, wie die zur Verfügung stehenden Gelder verteilt werden. Und dort gibt es, ja, bislang werden diese Gelder verteilt nach einem sogenannten Potenzialanalysesystem. POTAS heißt das, was für viele Sportarten gar nicht so einfach ist, weil es natürlich immer schwierig ist, eine Systematik in puncto Geldverteilung zu erstellen, die so viele Sportarten dann letztlich ja beinahe über einen Kamm scheren muss. Und deswegen haben wir da natürlich ja an vielen Fronten zu kämpfen, um unserer besonderen Sportart da das richtige Gewicht zu geben, aber nichts gibt uns so viel Gewicht wie olympischer Erfolg. Denn tatsächlich ist natürlich so, dass in der Potenzialanalyse wird eben auch berücksichtigt, was man schon gerissen hat, logischerweise. Und deswegen ist es so, wir sind jetzt auch schon ohne diese Silbermedaille, ging das los, dass wir wohl Fördergelder bekommen. Aber das ist jetzt doch ja, ungleich besser gelaufen, dadurch, dass wir nachweisen konnten, dass wir unser Potenzial nicht nur herbeireden, sondern dass wir es auch offensichtlich haben. Das ist in so einer Sportart wie der unseren gar nicht so einfach, weil sich dort im Gegensatz zu manch anderer olympischen Sportart auch Weltranglistenpositionen nicht automatisch so direkt an Siegchancen knüpfen. Also der beispielsweise eine Sprintmedaille gewinnt niemals die Nummer 100 der Welt. Niemals. Das wird nicht passieren. Aber eine olympische Golfmedaille könnte sehr wohl die Nummer 100 der Welt gewinnen, wenn bei diesem Turnier alles zusammenkommt, der Platz dem Spieler, der Spielerin liegt und man eben einfach seine Woche hat, ja, dann gewinnt auch die Nummer 100. Das passiert ja auch in Major-Turnieren. Und deswegen sind wir vielleicht da auch ein bisschen eine andere Sportart und das haben wir immer versucht, dort auch zu vermitteln an den Stellen, die letztlich über die Gelder entscheiden. Und jetzt konnten wir dank Esther den Beweis antreten, dass wir natürlich auch mit jemandem, der vielleicht die Nummer 30 der Welt ist, tatsächlich realistischerweise mit der Zielsetzung, wir möchten eine Medaille gewinnen, hineingehen. Und gleichzeitig müssen wir eben auch hinnehmen, wenn dort eben einer dann 16. oder 20. wird, dann ist das trotzdem vielleicht eine gute Leistung, was in anderen Sportarten dann kaum honoriert würde. Also das hat uns sehr geholfen und deswegen ja, wir haben Möglichkeiten, bessere Möglichkeiten als zuletzt. Wir haben, ja, so simpel kann man es ausdrücken, wir haben wirklich etwas mehr Geld zur Verfügung für Förderung, die wir in unseren zentralen Fördermaßnahmen in unsere Nationalmannschaften fließen lassen. Und deswegen bin ich auch da durchaus zuversichtlich, dass sich das bemerkbar machen wird, dass uns an dem Übergang vom Spitzenamateurbereich in den Profibereich hinein Dinge besser entwickeln lassen als zuletzt. Auch dort braucht man eine gewisse Zeit, also Geld da und nächstes Jahr sind alle Erfolge da. Das wäre sicherlich vermessen, das zu glauben, aber ich bin doch wirklich davon überzeugt, dass man diese Fortschritte innerhalb eines Zeitrahmens von, sagen wir mal, 2 bis 5 Jahren wird man das bemerken, dass wir mehr zur Verfügung haben und auch das gut einsetzen.
Ja, vielleicht ein bisschen weg von den Verbandssachen und mehr zum Sportlichen. Ich meine, nochmal apropos
Gerne.
Ryder Cup. John Daly hat auch nie Ryder Cup gespielt.
Und ist auch ein berühmter Mann.
Zwei Majors.
Ja, und es gibt natürlich auch, es gibt auch tatsächlich tolle Spieler, die auch gar nicht besonders gut im Ryder Cup gespielt haben.
Auf jeden
Also
Fall. Auf
die
jeden
vielleicht
Fall.
da unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Aber trotzdem, man muss schon sagen, es war jetzt wieder Ryder Cup und das ist natürlich schon, das ist ja schon das Gänsehaut-Ding. Also es ist einfach toll, ne? Einfach eine tolle
Ja,
Veranstaltung.
nicht, aber dann, was du auch vorhin schon gesagt hast mit den Plätzen und den Grüns, ich meine, die ganzen Colleges, die da auf Long Island sind, nicht die auf St. John's oder was sind wir für Universitäten, die trainieren auf Bethpage Black. Ja, das
Absolut. Ja, ist
muss
für
man
die
sich mal
völlig normal.
vorstellen. Das ist für die normal, genau.
Ja, ist für die normal.
Wie geht es um die Motivation der Spieler? Ich meine, man liest, oh, mein Ziel ist, PGA zu spielen oder mein Ziel ist, auf die European Tour zu kommen. Und dann hat man halt die Möglichkeit, wie du auch gerade gesagt hast, mit einer guten Woche das ganze Jahr zu retten.
Das stimmt, ja.
Wie komme ich am besten ins Sportliche und auf deinen Job? Kannst du kurz erzählen, wie das Golfteam Germany aufgebaut ist? Wir haben ja das Elite-Team und dann das National-Team und dann das Junior-Team, soweit ich weiß.
Ja,
Können
das
wir da
stimmt.
kurz bilden?
Also ja, die Nomenklatur ist immer ein bisschen schwierig, weil es gibt sozusagen eine DOSB-Nomenklatur, die so in allen Sportarten ist. Dort spricht man von einem Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2. Das sind die Nachwuchsbereiche der jungen Nationalmannschaft und der Mädchennationalmannschaft. Das ist der NK1. Darunter gibt es den NK2. Das ist so eine Geschichte, wo Landeskaderathleten nochmal eine zusätzliche Unterstützung durch den Bundeskader bekommen. Dort sind jeweils 10 Athleten drin, also 10 NK2, 10 NK1. Und das ist alles unter 18. bis 18 sozusagen. Das ist also der Bereich der reinen Jugend. Unser Junior-Team in unserer Nomenklatur, die wir auch mal verändert haben, und dadurch wird es ja immer verwirrender für die Außenstehenden, das ist mir klar. Aber unser Junior-Team geht mittlerweile in unseren Gedanken bis U23. Da ist quasi noch der Amateur-Herrenkader dabei. Diesem Amateur-Herrenkader gehören nochmal 10 Spieler an. Und diese 10 Spieler sind jetzt, ich spreche jetzt mal über meinen Bereich, also über den männlichen Bereich. Das Pendant im weiblichen gibt es in den ähnlichen Zahlenwerken. Nur wenn ich jetzt ein bisschen erzähle, was die so machen, sind die Zahlen ein bisschen unterschiedlich im weiblichen Bereich. Aber bei uns sind von den 10 Herren Amateuren U23 7 an einem US-College. Die anderen 3 sind in Deutschland, entweder weil sie gerade schon aus dem jungen Bereich raus sind, aber noch zur Schule gehen, oder weil sie eben nicht den Weg über Amerika gehen, sondern ihn beispielsweise versuchen, ja, in Deutschland, Europa über Pro Golf Tour oder solche Instanzen dann zu gehen. Und meistens wäre das der Weg, etwas schneller Profi zu werden. Im Profibereich haben wir dann oberhalb dieses Sektors nochmal 10 Profis, die quasi dem, ja, sagen wir mal, nennen wir es mal ruhig den Profikader. Das heißt bei uns eben nicht so, das ist eben der Teil, der heißt, laut DOSB heißt das Perspektivkader, den wir aber eingeteilt haben in einen Bereich mit Amateuren und Profis. Wir haben also nochmal 10 Profis dort drin. Das sind alles eher tendenziell jüngere Profis, die sozusagen jetzt entweder über Pro Golf Tour, Challenge Tour oder eben gerade schon European Tour spielen. Da sind also Namen zu nennen wie Mark Hammer, Yannick de Bruyne, Nick Bachem, Jonas Baumgartner, Tiger Christensen, solche Spieler. Oder welche, die noch auf der Pro Golf Tour spielen oder dort gespielt haben, wie Philipp Matschonga, Karl Siemens, der auch schon Challenge Tour gespielt hat, Philipp Kartig, Anton Albers, ganz viel Challenge Tour gespielt. Das sind die Spieler aus dem Perspektivkader, also dem Bereich der Profis. Und darüber haben wir noch dieses Elite-Team. Das sind quasi die, die jetzt DOSB-technisch in Richtung eines Olympiakaders gehen. Um einem offiziellen OK anzugehören, braucht es noch andere Voraussetzungen. Aber bei uns sind das die Spieler, die eine US-PGA-Tourkarte haben. Und es waren ja in diesem Jahr 4, also neben Stefan Jäger und Matti Schmidt, die wir schon erwähnt haben, noch Jeremy Paul und Thomas Rosenmüller, die jetzt gerade strugglen damit, diese Karte zu halten. Und wir haben in diesem Elite-Team noch 2 andere Top-Player jetzt, sage ich, bis jetzt gehabt, denn die neuen Kader fürs neue Jahr sind im Profibereich noch nicht nominiert, im Amateurbereich schon. Aber da waren eben noch Yannick Paul drin und Maximilian Kiefer. Und das ist das Elite-Team. Also wir haben quasi dieses Elite-Team, das sind die, die so Touch in Richtung Olympia haben. Dann 10 Pros, 10 Herrenamateure, 10 jungen Amateure und 10 NK2-Spieler. Das ist das gesamte Ding.
Ja,
Also 45 Athleten.
bei dem, und ich gucke mir das auch ab und zu an, ich gucke mir dann mal an, welche Borussia Mönchengladbach sehe ich da, ich sehe nirgendwo Schalke. Sportarten, die verfolgen, aber ein junger Mann, der mich unheimlich beeindruckt, ist Tim Wedemeyer. Was der in Texas Tech da anstellt, das ist schon eine Hausnummer. Ich glaube auch Nummer 15 oder 16 oder 17 in den Waggers.
Aktuell
Was,
20.
ja, was also phänomenal ist. Und ich
Das
denke,
stimmt.
das ist auch einer, von dem wir noch viel hören werden. Würdest du, wie stehst du zu dem College Golf? Würdest du einem jungen Spieler empfehlen, den Schritt nach Amerika ins College zu nehmen? Ich meine, das kann man jetzt nicht pauschal beantworten, aber was sind vielleicht Vorteile und Nachteile?
Also wenn man jetzt im Moment ganz nach oben schaut, dann sind viele von denen, die jetzt im Moment wirklich oben etabliert sind, allen voran Jäger und Schmidt, sind den Weg gegangen. Das spräche schon mal dafür. Grundsätzlich würde ich sagen, ist dieses System schon etwas, wo wir erstmal aufgeschlossen dafür sind. Das hat schon viele gute Seiten. Ob ich das einem jungen Spieler empfehlen würde, hängt wirklich von dem jungen Spieler sehr stark ab. Weil nach Amerika zu gehen, heißt schon, sich einem wirklich anderen Golf Begleitausbildungssystem, so würde ich es mal sagen, auch anzuschließen, als sie es gewohnt sind. Nebenbei ist es auch so, es geht ja in einer Entscheidung, die unmittelbar nach der Schule meist getroffen wird, darüber zu gehen. Und es ist auch nicht für jeden geeignet, dahin zu gehen, weil USA ist eben einfach auch anders. Es kommt noch darauf an, wo man dahin geht. Und ich mache es einfach mal an einem Beispiel fest. Ich muss ein bisschen der Typ dafür sein, ja, von zu Hause weg und so, Eltern weg, Freunde weg und so. Und in so einem unsteten Leben, wie es so ein Golfer führt, auch die, die in Europa bleiben, sind so viel unterwegs und so, ist manchmal dieses, dass man, wenn man nach Hause kommt, da sind die Eltern oder da ist vielleicht ein Freundeskreis oder so außerhalb von Golf, der Halt gibt. Das alles fällt ja doch ein bisschen weg und das ist nicht für jeden geeignet. Aber Beispiel, wenn ich jetzt an eine Uni gehe in USA, die golferisch herausragende Möglichkeiten bietet, mit einem ganz tollen eigenen Platz, mit vielen tollen Plätzen drumherum, mit einem Team, was in der Division One zu den Besten gehört, also die auch ein super Schedule haben. Das bedeutet, die spielen auf Top-Golfplätzen und mit Top-Gegnern auch dann regelmäßig, wie beispielsweise Oklahoma State, wo wir schon mehrere Spieler in der Vergangenheit hatten. Absolut top. Dann ist es aber dennoch so, und da muss man drüber nachdenken, bevor man das tut. Dann sagt man, ey, ist ja super, ey, Oklahoma State, Wahnsinn, wer da nicht alles war und Hofland und schieß mich tot, ja, alles ganz tolle Golfer. Und da hinzukommen oder hinzudürfen, ist ja großartig. Aber wenn du halt selber, wenn du sagst, ey, ich wohne jetzt hier irgendwo in Düsseldorf oder in Berlin oder in München und jetzt ziehe ich übrigens nach Stillwater, Oklahoma. Ja, dann ist es dort ist es einfach anders, kulturell. Und wenn man einem jungen Menschen sagt, du, das weiß ich gar nicht, ob das so kulturell zu dir passt, dann hören die bei dem Wort ja schon nicht mehr zu. Kulturell, ja, was soll das sein? Ja, also es geht nicht darum, ob man da auch so schön in die Oper gehen kann wie in Berlin oder in München. Aber Stillwater, Oklahoma ist eben, da lebt man einfach anders. Dort finden es Leute halt normal, dass man sich am Wochenende einen Colt umschnallt und in den Saloon geht, um da in die Decke zu schießen und Square Dance zu machen und sowas alles. Und da kann man sich durchaus wohlfühlen und sagen, ey, cool, das ist mal anders und ist total interessant und spannend. Aber es gibt auch Menschen, die da hingehen und sich wirklich verloren vorkommen. Man kann auch nicht einfach mal essen gehen. Kann man natürlich machen. Aber es gibt außer Fast-Food-Ketten nichts. Nichts. Und wenn mir das egal ist, weil die Grüns sind hier übrigens hart und schnell und die frischen Pro V1 liegen auf diesen wie Zinnsoldaten nebeneinander stehenden Grashalmen schön oben auf und dann kann ich den da runterhauen. Ja, und das ist es. Dann halte ich das nicht nur aus, sondern es ist das Paradies. Und das kann es für dich sein. Oder du hast einfach dann Heimweh und sagst, das ist mir hier alles fremd und da fühle ich mich nicht wohl und es ist nicht meins, ich finde das scheußlich und dann werde ich schlecht Golf spielen. Und wenn ich ans College gehe und nicht so gut Golf spiele, dann ist das Interesse meiner Coaches geht gegen null, ganz schnell, weil du gehst dorthin, um zu liefern. Da wird viel geredet von wegen, du bist da, um dich zu entwickeln und so. Das stimmt schon alles auch. Aber die Bedingungen und das Umfeld, diese hervorragenden Spieler um dich rum, die Top-Bedingungen um dich rum, der Schedule, den du spielst auf den besten Plätzen der USA, der ist das, was dich voranbringen muss. Ja, und das tut es auch. Das tut etwas dazu und du wirst ein vollkommenerer Golfer. Das ist überhaupt gar keine Frage. Du wirst auch international gewandter, du bist sprachsicher in der beherrschenden Sprache, Englisch, auch wenn du zu Hause vielleicht noch nicht so warst. Also es hat ganz viele Entwicklungsvorteile. Aber wenn das nicht so läuft für dich und du spielst vielleicht nicht so gut, qualifizierst dich nicht fürs Team, bleibst zu Hause und wirst dort mit akademischen Anforderungen dann gequält, weil wenn du nicht so gut Golf spielst, musst du akademisch besser sein und so weiter. Und dann wird es unter Umständen ein Trip, der dir nicht weiterhilft. Und deshalb muss man mit den Spielern, die dort in Frage kommen, sehr genau darüber sprechen, worauf sie sich einlassen, um herauszufinden, ist das ein Spieler, der dort die Dinge gut nutzen kann, sich gut entwickelt und unter Umständen musst du es auch probieren. Und vielleicht auch sogar wieder zurückgehen. Das wäre auch kein Scheitern, das wäre dann eine tolle Erfahrung. Und dann gehst du halt wieder. Aber es ist trotzdem eben ein System, in dem sehr viel Fördergeld steckt und wo ganz viele tolle Sachen passieren. Und ich sehe im Moment einige unserer Nachwuchsspieler, du hast Tim Biedemeier erwähnt, der gehört ganz sicher dazu, aber auch Yannick Malik, Tom Haberer, Wernicke und so. Also in Arizona State auch Wahnsinn, wirklich großartig. Ja, aber alles Spieler, die in Richtung der Top 100 der Welt sich entwickeln. Biedemeier ist zurzeit der Beste. Und da würde ich ganz klar sagen, dass die Entwicklung ohne diese College-Station, die die gemacht haben, hätte so nicht sein können. Das sind wirklich erwachsene, tolle Golfer geworden, auch weil sie da waren. Also, ich würde sagen, bedingt gut, aber nicht für jedermann und nicht in jeder Lebenssituation so geeignet. Und man muss sich fragen, ist das mein Weg? Und unter Umständen auch bereit sein zu sagen, es war es nicht. Und dann gehe ich wieder zurück.
Und es ist ja auch keine Garantie.
Nein.
Nicht? Und aber ich glaube, Victor Hovland wohnt immer noch in Stillwater, wenn ich.
Das ist so, ja.
Das ist, muss man sich mal vorstellen.
Das ist so, ja, das ist genau richtig.
Ist ein Norweger in Stillwater. Und wenn
Der
du
Jonas
jetzt jemanden.
Baumgartner wohnt in seinem Haus mit
Ja.
ihm. Das ist witzig, ja. Der hat ein tolles Haus und die haben da so ein Einlieger-Ding da. Und das ist natürlich auch, wie cool ist das? Also ist ja wirklich auch, und die spielen da zusammen und so weiter. Und wenn du das annimmst, dann ist es natürlich Wahnsinn. Was für eine tolle Möglichkeit. Die können wir jetzt nicht so ohne weiteres bieten.
Wenn jetzt jemand wie der Wiedemeyer bei dir im Team ist, und den hatte die ja auch mit nach Singapur genommen, wie kann ich mir deine Kommunikation als Chef-Bundestrainer mit dem Coach von Texas Tech vorstellen? Existiert die?
Grundsätzlich existiert die Kommunikation zwischen den Coaches immer und immer relativ gut. Aber es ist doch sehr individuell. Ja, es ist mit jedem dort wird es ein bisschen anders gemacht, weil ich muss ja so vorstellen, je älter die Spieler werden, umso eigenständiger werden die Zirkel um diese Spieler herum. Und umso mehr ist es natürlich so, dass die erstmal mit ihren selbst gewählten Privattrainern, ihren sogenannten Heimtrainern, am meisten arbeiten. Und bei den meisten von denen laufen quasi die Dinge, wenn wir über technische Veränderungen sprechen, laufen die Fäden bei den Heimtrainern zusammen. Im Fall von dem Tim Wiedemeyer ist das der Marco Schmuck aus St. Leon Roth. Der macht auch die Kommunikation mit Lubbock, genau, also mit Texas Tech, mit den Trainern dort. Ist auch, weil er jetzt auch die Möglichkeit hat, auch St. Leon Roth hat dort die Möglichkeiten geschaffen, dass eben auch dort Profis weiter unterstützt werden. Deswegen ist er auch öfter mal da, also jetzt nicht andauernd, aber immer mal wieder. Und wir schaffen jetzt auch die Möglichkeit, beispielsweise nächste Woche im Thanksgiving-Bereich haben wir halt immer die Möglichkeit, die College-Spieler zusammenzuziehen, weil da überall Ferien sind zu dem Zeitpunkt in ganz Amerika, in allen Unis. Und da ziehen wir die zusammen und treffen die in Orlando. Und dort haben wir beispielsweise auch dann die Möglichkeit, auch mal einen Heimtrainer wie Marco Schmuck mit reinzunehmen, dass der da hinkommt, weil er jetzt ein paar Spieler dann dort hat, damit dieser Kontakt halt dann gut ist. Aber wichtig ist, was wir dafür tun, ist eigentlich mehr, wir haben so eine Steuerfunktion für diese Spieler. Das heißt, wir machen Analysen, was fehlt den Spielern, was brauchen die, wohin sie sich entwickeln und erarbeiten dann in engster Zusammenarbeit mit einem Heimtrainer natürlich das jeweilige Prozedere. Und nicht alle Heimtrainer sind so am Mann und so dicht dran, insbesondere wenn sie in den Colleges sind. Weil dann sind sie von zu Hause weit weg und die Heimtrainer haben häufig den Bundesliga-Fokus bei sich zu Hause und so und können dann nicht sich so stark um diese College-Jungs kümmern. Und dann wird unsere Aufgabe zentraler. Aber so ist sozusagen das, was jeder dort einbringt. Also wenn man das als Dreigestirn sieht, den Heimatclub, den Deutschen Golfverband und das College, wo sie sind, dann sind schon drei Player drin. Da muss man natürlich eben auch aufpassen, dass man sie nicht tot coacht, ja, sondern dass eben dann wirklich, das liegt dann in erster Linie bei uns die Verantwortung, dass man die Bereiche so aufteilt, wer nimmt wo welchen Einfluss und wer macht wo was und wer spricht wo was mit dem Spieler ab. Und bei bestimmten Spielern ist unsere Aufgabe dann wirklich weit im Hintergrund und dann geht es bald nur noch darum, welche Spots kriegen wir für die, können die mal irgendwo ein Challenge-Tour-Turnier spielen oder sowas und was können wir wo organisieren. Und natürlich, dass wir sie zu Trainingslagern einladen, die immer Geld kosten und wo wir sie natürlich dann dabei haben. Und bei anderen ist unser Einfluss auch bis hin in golftechnische Aspekte hinein noch etwas vordergründiger, weil eben andere Trainer dazu nicht in der Lage
Ja.
sind.
Und du bist ja selbst PGA Pro.
Genau.
Natürlich, ist auch wichtig, das mal wieder zu sagen.
Das stimmt.
Denn ich denke, von den Jungen, ich meine, Wiedemar ist das einzige Beispiel, weil ich halt unheimlich beeindruckt von ihm bin, aber du kannst du Mark Hammer nehmen oder Christensen oder wie sie alle heißen. Wenn die zu euch kommen, denen musst du ja nicht beibringen, wie die Golf spielen. Das können die ja.
Das stimmt, aber es ist trotzdem so, dass wir sie natürlich vor allem auf Turnierlevel begleiten, wo sie nicht unbedingt waren. Und dann geht es sehr viel darum, was von dem, was sie können, reicht auf welchem Level wie aus. Und dort sind viel Analysen zum Beispiel fällig, ja, die auch nicht jeder erstellen kann. Und man muss vor allem sagen, vielleicht das größte Defizit, was viele Heimtrainer und damit die Coach-Situationen um die Spieler herum haben, ist, sie sehen die Spieler relativ selten auf dem Platz. Und das ist schon etwas, was wir natürlich viel machen, dass wir sie zu Turnieren begleiten, um dann rückzumelden an den Spieler, aber tendenziell natürlich vor allem über die Heimtrainer, was uns dort auffällt, was weiß ich, dass auf dem Platz und wenn das gefordert ist, diese Art Schlag eben noch nicht so gut gelingt oder was passiert in welcher Turniersituation besonders häufig, was passiert tendenziell mal nach drei guten Löchern, was passiert tendenziell mal nach drei schlechten Löchern. Und da geht dann der Eindruck eines Trainers häufig weit über das hinaus, was ein Rundenanalysesystem einer App oder so etwas ausspucken kann. Und auch über das hinaus, was der Spieler selbst berichtet. Weil das, was der Spieler selbst seinem Heimtrainer berichtet, ist häufig, das kennt jeder Golfer, glaube ich, emotional auch überlagert. Das heißt, einzelne Fehlschläge graben sich viel tiefer ein und bleiben viel mehr hängen. Bei einem Durchschnittsgolfer ist es beispielsweise so, dass ein, was weiß ich, wenn er den ersten Abschlag, wo ganz viel Publikum drumherum steht oder sowas ins Gebüsch hackt, ja, dann ist das so ein krasses Erlebnis, ja, dass er sofort immer den Eindruck haben wird, ich muss unbedingt Driven üben, selbst wenn er möglicherweise die 18 Loch danach einfach ganz schlecht gepitcht hat und darüber alles verloren hat, wird er diese große Blamage des ersten Loches besonders hoch einbewerten. Ganz so platt ist es bei den guten Spielern nicht, aber dennoch haben auch die nicht immer die Fähigkeit, objektiv einzubewerten, was da passiert. Ja, man sieht sich eben doch nicht von außerhalb, wie das ein erfahrener Nationaltrainer zum Beispiel kann, wo wir in der Begleitung da unterwegs sind. Deswegen ist das vielfach etwas, was wir tun. Wir liefern Analysen. Wir haben ja jetzt auch sogar eine neue Position mit einem Bundestrainer Wissenschaft, der auch Leistungsdiagnostik macht, ganz viel. Und da kommen natürlich ja einfach auch nochmal Dinge ins Spiel, die sonst ein Heimtrainer oder auch ein College-Trainer gar nicht machen kann, weil wir
Das
einfach andere Möglichkeiten
ist der
haben.
Sebastian Rühl, finde ich, eine unheimlich spannende
Genau.
und notwendige Position, die da besetzt ist. Aber diese Schnittstelle, genau, ich meine, ihr als Bundestrainer, also das bist du und Olli Eckert,
Pascal Proske
ja,
im männlichen Bereich.
diese Nähe, die ihr zur Tour habt, wie du gerade gesagt hast, die Jungs dann auch in einem Turnier zu begleiten, das haben die Heimtrainer ja eben nicht.
Genau.
Und das ist für mich der springende Punkt, den talentierte Talente haben wir ja genug,
Ja, das stimmt.
die dann diesen und auch sich diesen Sprung trauen. Ich meine, jeder kennt die Geschichten und Matti Schmidt ist ein Beispiel. Rick Sessinghaus, der öfters bei uns ist, seit Colin Morikawa laufen kann, der Coach von dem. Jordan Spieth, Justin Thomas, die sind alle mit ihren Trainern zusammen, die sie als Junioren hatten. Aber
Sehr
ich,
häufig auch. Manche sind wieder zurückgekommen,
ja,
noch an den Ausflügen und so. Genau.
ja, ja, Matti und Colin zum Beispiel. aber ich denke, genau das ist es ja, was euch so wertvoll macht. Denn nicht nur seht ihr, wie die Spieler auf diesen Plätzen unter diesen Bedingungen performen, sondern ihr seht ja auch hautnah, wie sich das Spiel, und es ist ja nicht mehr so wie früher, wo sich das Spiel mal alle 10, 15 Jahre verändert. Dann kam Arnold, dann kam Jack, dann kam Tiger. Das verändert sich ja konstant jetzt.
Absolut.
Und das haben die Heimtrainer nicht.
Das haben die Heimtrainer nicht und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass der Austausch gut funktioniert und dass ein Bundestrainer nicht irgendwo in eine dümmliche Arroganz verfällt und sagt, ja, ich sehe das ja hier und ich habe das alles drauf, sondern dass er die Kooperation sucht mit dem Heimtrainer, der wiederum die Offenheit haben muss. Ich höre übrigens auch einem Bundestrainer zu, weil der kann hier vielleicht Dinge sehen, die ich gar nicht mitbekomme. Und da gibt es so viele Sachen, auch im mentalen Bereich. Ja, wir sind ja doch auch so ein Volk, was geprägt ist, üblicherweise ist Heil auf der Driving Range zu suchen, ja, und wenn es irgendwie nicht so läuft, dann stellen wir uns halt länger auf die Driving Range und analysieren den Golfschwung, aber es ist halt doch so viel mehr. Und wenn man allein, also wenn man sich PGA-Tour-Turniere anschaut, alleine, wir haben vielleicht alle noch so ein bisschen gerade den vergangenen Ryder Cup im Kopf, wenn wir über das Verhalten des Publikums vielleicht einmal nachdenken, dann hat dort jeder gesehen, oh, wie krass und das ist ja Wahnsinn, wie diese Spieler da angegangen wurden und so. Und das ist natürlich beim Ryder Cup besonders emotional, weil diese Teamgeschichte dazu gehört und es beinahe, weiß ich nicht, ja, USA gegen Europa halt so, was weiß ich, wie so ein Krieg inszeniert, beinahe ganz schrecklich, ja. Aber so ist es halt. Aber es ist insgesamt auch so, wenn ich nach Amerika komme und auch das sollte ich wissen und es sollte auch ein Heimtrainer wissen. Und zwar frühzeitig, wenn der Spieler darauf vorbereiten will, auf die PGA Tour, dass das amerikanische Golfpublikum ein anderes ist als das europäische. Denn dort geht man hin, üblicherweise, das ist wie, so gehen die auch übrigens in die Fußballstadien und so weiter, das ist eigentlich ein Happening, wo man irgendwie Junkfood isst und relativ viel Alkohol trinkt. Und dann sind dort Leute, das ist eher so ein Panem et Circenses-Ding, ja, wie im alten Rom, wo man so irgendwie sagt, auch da lässt man sich unterhalten von diesen Golfspielern. Und es hat übrigens zur Folge, dass es völlig normal ist, dass wenn dort einer für einen Profi auffällig schlechten Schlag macht, was ja geschieht, dass er laut ausgelacht wird von Hunderten von Leuten, vielleicht sogar von Tausenden. Und die schreien ihre Witze da rein und machen sich lustig über so jemanden. Und das muss man schon irgendwo wissen, dass das kommt und dass man, wenn man da irgendwie vier Putts gemacht hat oder so und aufs nächste Loch geht, auf dem Weg dahin möglicherweise mehrfach direkt aus 2 Metern darauf angesprochen oder angebrüllt wird, was man da gerade für einen Scheiß gebaut hat. Ich sage es bewusst so salopp. Und da muss ich ehrlich sagen, bewundere ich die Coolness, die diese Profis da haben, die dann wirklich da stoisch und weitergehen. Aber wenn ich das gar nicht kenne, weil das gibt's in Europa wirklich eigentlich nicht. Ja, aber was, wenn wir sagen, ein Tommy Fleetwood, der so lange nicht gewonnen hatte, ja, bis es jetzt gelungen ist auf der US-Tour, der hat es an jedem Loch, wenn er auf dem Weg war zu gewinnen, um dann wieder nur Zweiter zu werden, an jedem Loch, von einem Loch zum anderen, hat er Sätze wie "Du gewinnst ja sowieso nicht" gehört. Es ist wirklich furchtbar. Und das, also ich finde das maximal unsportlich, aber so ist es, ja. Und das musst du ertragen und du wirst genauso auch frenetisch gefeiert, auch völlig unrealistisch, ja. Aber du wirst auch niedergemacht von Leuten, die da angetrunken hingehen und was weiß ich was, ja. Das ist schon eine besondere Situation. Und wenn man das alles noch nie gesehen hat, was für viele Heimtrainer gilt, nicht, wenn sie schon einen betreuen, der da ist, dann sind sie natürlich da mal drüben, ja. Aber wenn ich so halt einen betreue, der sagt, ich will PGA-Tour spielen, dann ist es sicherlich nicht schlecht, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Und deswegen glaube ich, ist es auch so wahnsinnig wichtig, dass die Trainer, die in Deutschland wirken, die unter anderem so etwas kennen, sowas erleben, das sehen, einordnen können, eben auch mit einzahlen in diese Zirkel um die Spieler herum. Und deswegen ist heute, finde ich, Kooperation, und zwar eine gut gesteuerte, um nicht in verschiedene Richtungen zu zerren am Athleten, ist das A und O, um die Spieler letztlich so kompetent wie möglich zu begleiten.
Ja, ich denke, Spitzenleistung ist Potenzial minus Störfaktoren.
Genau.
Das ist die berühmte Formel.
Ja, genau.
Und die Spieler müssen es nicht nur wissen, die müssen es auch erleben. Ich meine, man sieht diese Beispiele immer wieder. JJ Spawn, der zig Jahre, nicht zig Jahre, aber viele Jahre auf der PGA-Tour rumgelaufen ist, der musste erst gegen Rory bei den Players im Playoff verlieren, damit er die US Open gewinnen konnte. Nicht? Die müssen also durch. Es ist gut, dass sie da von kompetenten Leuten begleitet werden, so wie euch, die die täglich nah am Geschehen dran sind. Ein anderer Job, ich weiß es nicht, ob euer Job ist, Talent Scouting. Ab wann, du als Chef-Bundestrainer, fährst du zu einem Jugendturnier oder zu irgendwelchen Jugendturnieren hin und ab wann guckst du dir die Jungs an und denkst dir, boah, der hat's und wie spottest du einen? Ich meine, aus meiner Erfahrung sind es immer oft die, die stumm und leise in der Ecke sitzen, die dann besser werden als die, die da auf der Range ein Feuerwerk anstellen.
Das kommt vor, das stimmt. Also ich glaube, dass tatsächlich da leider auch Golf Deutschland ein bisschen so klein ist, dass ich gar nicht so sehr befürchte, dass uns so ein richtiges Supertalent völlig verloren geht. Das kann schon mal passieren, insbesondere dann, wenn jemand wirklich aus einem Club kommt, wo keine Trainer sind, die überhaupt Ahnung haben, ein bisschen auch nur beispielsweise, was für Turniere man spielen könnte, wenn man gut ist und so weiter. Wenn ein Spieler also in irgendeinem Golfclub sitzt und er ist dort der alleinige Beste und der Trainer fördert nicht, dass der jetzt beispielsweise mal zu einer regionalen oder zu so einer Landesmeisterschaft dann geht. Wenn, und das ist selten, glaube ich. Also, weil, manchmal sind es dann auch noch Eltern, die dann kompetent genug sind und sagen, ey, der ist jetzt so gut und gibt es da nicht irgendwas, weil der die Clubmeisterschaft jetzt mit 20 Schlägen Vorsprung gewinnt, gibt es nicht noch irgendwas, wo der vielleicht nochmal gefordert wird? Und dann kommen die drauf, dass es da eben, weiß ich nicht, eine entsprechende aus den Landesverbänden eben irgendwie eine NRW-Meisterschaft oder eine bayerische Meisterschaft oder was gibt. Und dann fragt man da vielleicht mal nach. Und spätestens dann, wenn da einer auftaucht oder so, dann ist quasi das Scouting-System, was dann insbesondere über die Landesverbände zunächst beginnt, eigentlich schon relativ lückenlos. Also die Landesverbände machen hier üblicherweise einen sehr guten Job und suchen da auch immer wieder und schauen natürlich dann im Zweifelsfall auch noch Handicap-Listen an in den unteren Altersgruppen ab 11, 12, 13. Da schauen wir tatsächlich noch relativ selten hin. Das heißt, dort verlassen wir uns und das tun wir zu Recht, weil dort gibt es wirklich kompetente, gute Arbeit in den Landesverbänden,
Regional.
wo eben auch, ja, auch natürlich gute Trainer arbeiten und Trainerteams und Stützpunkte und sowas, die dann relativ schnell jemanden auch mal irgendwohin einladen, dass er da vorbeikommt und dann ist er schon im System sozusagen. Aber wir schauen natürlich ab Landesebene auf alle Turniere, das ist ja ganz klar. Natürlich schauen wir auch mal auf Handicap-Listen, aber das Handicap ist in dem höheren Niveau immer unwichtiger. Es geht dann wirklich mehr bei, was werden für Turnierergebnisse gespielt, logischerweise, bei welchen Turnieren tritt jemand an. Und sodass die Leute, die zu uns kommen, kommen natürlich häufig empfohlen aus den Landesverbänden, von den Landestrainern, wo wir mit allen eng zusammenarbeiten. Aber es gibt auch Vereinstrainer, die sich mal melden und sagen, hey, ich habe da einen, kannst du nicht mal vorbeikommen? Und das tun wir dann. Dann schauen wir natürlich erstmal, was hat der für Eckdaten und ist es wirklich so besonders, weil natürlich der eine oder andere Heimtrainer schnell einen, der halt relativ gut ist im Club, vielleicht für fähig halten, gleich in die Nationalmannschaft zu kommen. Aber manchmal ist das eben einfach noch zu früh, weil der eben einfach selbst regional schon nicht in Erscheinung getreten ist. Aber ich würde sagen, es entgeht uns wenig, weil wir eine gute Zusammenarbeit haben. Aber unser Scan beginnt natürlich, sagen wir mal, dann, wenn die so ab 13 oder ab Handicap 0 oder sowas da sind. Und da muss der Landesverband schon für sehr viel früher angreifen. Sehr viel früher. Und das tun sie auch.
Ja, und es kommt natürlich auf den Trainer drauf an, denke ich, auf den Heimtrainer. Ich meine, es gibt ja dann auch bestimmt Trainer, die denken, oh, das ist mein Ticket, als dass ich mal auf der Range mit Scotty Scheffler stehe.
Absolut. Und das finde ich auch gut. Also das soll ja auch den Ehrgeiz der Kollegen, die da sind und da mal einen haben oder sowas, dem möchte ich ja gerne freien Lauf lassen. Also ich finde es ja gut. Und deswegen freue ich mich über jeden solchen Anruf und ich werde auch in aller Regel dahin fahren. Und wir haben natürlich auch Vereine, in denen sehr häufig gute Spieler entstehen, weil einfach große Nachwuchsausbildungssysteme da sind. Aber es gibt eben auch immer mal wieder Ausnahmen, wo wirklich auch ein tolles Gespann, ein Trainer, der bisher noch nicht groß als Trainer in Erscheinung getreten ist, hat einen Jugendlichen, mit dem er ganz tolle Arbeit macht. Und auch dem werden wir nicht, der wird uns auch, denke ich, nicht entgehen. Also wenn einer zuhört, ein junger Trainer, der ein tolles Talent hat, kann gerne sich an uns wenden und dann legen wir zusammen fest, was die Schritte sind zum Landesverband oder vielleicht mal bei uns vorbeischauen oder wir beobachten den mal bei einem Turnier und wir kommen auch in einen Club. Wenn ein Club sagt, ey,
Richtig.
Bundestrainer, komm mal vorbei, wir haben eine tolle Jugendgruppe, dann ist auch das unsere Aufgabe.
Das ist super. Ein super Talent, das jetzt wieder ein bisschen Lärm gemacht hat, was mich sehr gefreut hat, ist Dominik Voss.
Das stimmt, auf der Asian Tour gewonnen,
Ja.
was ganz bemerkenswert ist, auch ein Spieler, der in ganz jungen Jahren so vielversprechend unterwegs war wie kaum ein Zweiter. Wir haben ein paar solcher Beispiele in Deutschland gehabt. Ja, da war sicherlich ein Sean Einhaus zu nennen, Tino Schuster. Ja, waren
Der
so.
erste war vielleicht Oliver Eckstein, kann das sein?
Oliver Eckstein war der Erste, der war noch zu der Zeit, als wirklich alles nur von Bernhard Langer gesprochen hat, also unmittelbar schon nach Langers Masters-Sieg, noch in den 80ern,
Ja.
ist Oliver Eckstein schon in Erscheinung getreten und hat mal in Hamburg eine ganze Zeit lang von den Plakaten gelacht. Das war wirklich eine ganz große Nummer, hat dann auch World Cup gespielt und so weiter. Also es gibt eine Menge Beispiele von Namen, die eben eine extrem gute Amateur oder junge Pro-Karriere hingelegt haben und dann so gefühlt irgendwie zu früh für die Optionen, die man für möglich gehalten hat, irgendwie es nicht mehr weiter gebracht haben. So muss man es vielleicht ausdrücken. Ja, es klingt immer so sehr negativ, denn ich habe hohen Respekt vor all diesen Spielern. Das man ganz klar sagen. Aber es gab immer unterschiedliche Gründe, warum dann irgendwie aus irgendeinem Grund es dann nicht weiterging. Und ich finde es extrem toll und bewundernswert, dass so ein Ausnahmetalent und unglaublich fleißiger Kerl wie Dominik Voss, den ich in St. Leonroth, als ich da mal gearbeitet habe, noch habe als ganz jungen Kerl da stehen sehen, mit seinem Vater, also unglaublich akribisch gearbeitet und das unfassbare Fleiß und Talent zusammengekommen, dass der jetzt, und es ist jetzt wirklich schon lange her, und ich glaube, er ist auch längst abgeschrieben worden von allen, die immer so gerne unken und so, ja, und sagen, oh, er hat es auch nicht geschafft und so. Das ist immer viel gesagt, ja. Aber dass er jetzt auf der Asian Tour, was wirklich auch niveauvoll ist,
Auf jeden Fall.
gewinnt, das macht Hoffnung, dass da wirklich auch nochmal was vorwärts geht. Denn dass der Golf spielen kann, das ist mal mehr als belegt.
Was müsste jemand wie er tun, um in das Golfteam Germany zu kommen?
Also, ich glaube, grundsätzlich ist er natürlich in einer Phase, wo man die Frage eher stellen muss, und das ist ja das, was wir dann beantworten müssen, wem nützt auch die Zugehörigkeit zum Golfteam Germany etwas? Und deswegen sind wir natürlich tendenziell eher an dem Bereich der jüngeren Spieler, die aus dem Amateur ins Profilager gehen. Das ist unser Hauptaufgabenbereich. Denn bei uns ist zwar im Elite-Team natürlich ein Stefan Jäger oder ein Matti Schmidt, aber für die tun wir gar nicht so viel. Ich glaube, da muss man ehrlich sein und sagen, wahrscheinlich ist es an vielen Stellen besser fürs Golfteam Germany, dass die da drin sind, als dass es für die ist, dass sie im Golfteam Germany sind. Also
Auf jeden Fall.
Matti Schmidt ist jetzt jemand, der vielleicht noch davon profitiert, dass wir beispielsweise eine Physiobetreuung auf der PGA Tour installiert haben. Da arbeitet er gut mit unserem Physio Julian Helbing zusammen und hat den gerne dabei bei den Turnieren als Vertrauensperson und eben jemand, der ihm körperlich sehr hilft. Insofern profitiert er schon noch von seiner Zugehörigkeit zu uns. Aber gerade den Stefan Jäger, der ja über Highschool und so weiter schon sehr lange in den USA ist, da ist natürlich, versuchen wir die Verbindung aufrechtzuhalten und wenn es irgendwas gibt, ihn zu unterstützen. Aber der hat natürlich ein sehr eigenes Leben mit seinem Ken Williams, noch Heimtrainer aus Eichenried, der öfter mal da ist. Aber der hat eine amerikanische Frau und lebt dort. Da haben wir natürlich relativ wenig mit zu tun. Und deswegen unser Hauptfokus, da ist natürlich auch theoretisch so ein Dominik Voss raus. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich ihm auch unsere Förderung offen steht und jetzt, da er wieder so gut gespielt hat, ist es sicher so, dass da auch ein Uli Eckhardt, der ja im Tourbereich nochmal eine spezielle Zuständigkeit hat, steht da in Kontakt mit ihm und wir versuchen natürlich herauszufinden, ob es irgendwas gibt, womit wir ihn dann vielleicht auch nochmal unterstützen können. Das ist also nicht deswegen, weil er zu alt ist oder so, aber vordergründig ist es so, dass wir natürlich unseren Hauptfokus schon im jüngeren Bereich am Übergang zwischen Amateur und Profi haben und der ist eben normalerweise irgendwo zwischen 22 und 25.
Ja, vielleicht wäre die bessere Frage gewesen, wie oft werden diese Spieler in diese Kader berufen?
Einmal im Jahr.
Einmal im Jahr.
Aber wir haben auch die Möglichkeit, teilweise außerhalb der Kader mal was zu machen. Also wir betrachten alle deutschen Spieler da natürlich als letztlich irgendwie zu uns gehörig. Und wenn irgendjemand dort jetzt gerade eine Unterstützung benötigt, die wir geben können und die wir für zukunftstauglich halten. Weil wir natürlich müssen wir mit unseren Geldern haushalten, ist ja klar. Auch nachdem wir jetzt noch mehr bekommen, ja. Es ist Geld immer knapp, ja. Und deswegen müssen wir natürlich aufpassen, dass wir natürlich klug entscheiden. Und wir können natürlich auch nicht jedem, der quasi jetzt immer weitermacht und nie aufhört und so weiter, in der Hoffnung, es wird noch mal was, immer weiter Geld geben, sondern müssen immer auswählen, wen wir unterstützen. Aber grundsätzlich, ist es natürlich auch so, dass wir immer mal wieder den einen oder anderen, der auch im Moment nicht im Kader ist, mal bei irgendwas, eine Hilfestellung geben. Sei es durch Netzwerk, oder durch irgendeinen Spot, den wir vermitteln können, oder durch, weiß ich nicht, auch irgendwelche finanzielle Unterstützung, wenn er ein Turnier spielen muss, was er sich nicht leisten kann.
Ja. Wie wichtig ist für uns und einer meiner Lieblingsbeschäftigungen sind Qualifying für US Open und für die Open. Und ich bin immer überrascht, wie wenig Deutsche man da sieht. Ich meine, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, für die Open war nur Niklas Adank in dem Final Qualifying für die Open. Wie wichtig sind solche Events für euch? Pusht ihr die Spieler da mitzuspielen? Wollen die das nicht?
Ja,
Oder ist das
es ist schon ein bisschen ein
nur so?
Glücksspiel. Also das ist schon etwas, das kostet relativ viel Geld und wir pushen sie dahin relativ selten insofern, als dass wir das alles bezahlen schon mal nicht. Ja, das heißt, wir zahlen es in der Regel nicht, weil es ein bisschen wie ein Lotterielos ist. Weil da sind so, also über dieses wirklich, die Open, ja, ist ja ein offenes Turnier, aber wenn ich dort keinen wesentlichen Status habe und sämtliche Steps und
Ja, die
Stages
ganzen
dort
Stages.
laufen muss, ja, dann sind das eine Reihe von Turnieren, die ich spielen muss, und es geht um so wahnsinnig wenig Plätze, ja. Und deswegen ist das, ja, das ist so ein bisschen es ist ein bisschen ein Glücksspiel. Aber wir haben es eben ja auch schon erlebt, dass dann Leute da auch wirklich weit gekommen sind, die dann das eben gewagt haben, zur Sache zu gehen und haben, was weiß ich, Tiger Christensen hat sich da mal durchgebissen, zum Beispiel, durch so eine richtige offenes Ding. Und der liebt das. Das ist auch ein Spieler, bei dem das passt, weil der tatsächlich seit Jahren schon immer, je höher, größer die Bühne, umso besser spielt er. Wenn er Pro-Golf-Tour spielt, macht er einen Cut nicht. Wenn er European-Tour spielt, macht dann schon. Also es ist wirklich ein interessanter Spieler, der da aufblüht. Und gerade da würde ich immer sagen, ja, mach das. Aber ansonsten flächendeckend machen wir das. Also fördern wir es nicht, weil die Wahrscheinlichkeit für die allermeisten Spieler dann wirklich da reinzukommen zu gering ist. Wenn einer es sich leisten kann, ist es natürlich eine super Erfahrung. Und wir müssen überlegen, ob wir das uns vielleicht noch mal öfter leisten, das zu unterstützen. Aber letztlich geht es immer darum, es ist dann für einen einzelnen Spieler wirklich viel Geld, was da reinfließen muss. Und das müssen wir eben sehen, ob wir das uns an anderer Stelle nicht zu haben leisten wollen und können.
Du hast bestimmt die Q-School verfolgt, die Final Stage, natürlich.
War ich da auch?
Jetzt warst du vor Ort, ja? Das ist ja auch das Turnier aller Turniere, was? Diese sechs Runden, das ist wirklich, und da geht es wirklich um Leben und Tod.
Ja, das merkt man.
Bisschen enttäuscht?
Naja, also wenn ich ganz ehrlich sein soll, ein bisschen schon. Also das sagt man immer als Trainer ungern, das ist ja klar. Aber es ist schon so, dass wir dass wir im nächsten Jahr doch tendenziell ein Stück weniger Profis auf der Tour haben werden, als wir es in diesem Jahr hatten. Und das ist natürlich eine Enttäuschung, weil doch ein paar Spieler eigentlich schon sehr in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie das Zeug dazu haben. Also ich denke da gerade an Yannick de Bruyne, gerade an Nick Bachem, auch oder Mark Hammer, der um einen Schlag mit einem Dreipad am letzten Loch die Quali für die Final Stage verpasst hat und sowas, der kein sehr gutes Jahr hatte, aber immer besser geworden ist, ja, immer besser, immer besser. Und da habe ich natürlich gedacht, oh Mann, wenn er wenigstens in die Final Stage kommt, ja, und dann kannst du, wenn du da Cut machst, dann hast du schon eine gute Kategorie, mindestens im Challenge-Bereich und so. Also das war schon zu hoffen. Und natürlich auch Spieler wie ein Carl Siemens oder wie Philipp Kartig und letztlich natürlich auch der Jannik, also Kartig und De Bruyne waren ja die beiden letzten, die noch im Rennen waren.
In der fünften
Und
Runde waren sie beide noch dran.
Genau so ist es, waren sie beide noch dran und hätten schon die Chance auch gehabt sogar, aber sind eben nicht jetzt Top 20 geworden, sondern sind beide so um Platz 40 rum zum Schluss gestanden. Und damit können sie natürlich auch wieder im Challenge-Tour-Bereich ein bisschen was machen. Aber da hatten wir uns natürlich schon erhofft, dass sie den nächsten Schritt tun. Und so treten sie etwas auf der Stelle. Yannick sogar etwas schlechter als im Jahr davor. Und trotzdem würde ich bei beiden Spielern sagen, sie müssen eben dann wieder angreifen. Und ich gebe denen definitiv beiden Chancen. Sind beides wirklich herausragend gute Spieler. Und ich würde auch einen Carl Siemens sehen, der auch einen Riesenfortschritt gemacht hat, der sich wirklich übers Pro-Golf-Tour-Niveau hinaus bewegt hat. Und da geht es immer darum, wird jedes Jahr besser, immer besser, immer besser. Und das kann man dem nicht attestieren. Und deswegen bin ich auch für die Zukunft da nicht ohne Zuversicht. Aber für den Moment und mit in der Aussicht für 2026 können wir nicht ganz zufrieden sein. Das ist ehrlich, ja.
Ja, das ist die Realität, aber es wird ja daran gearbeitet.
Ja.
Deutschland wird sich ja wohl für die Olympischen Spiele bewerben. Ich weiß nicht, wann das ist und
Ja,
wahrscheinlich
frühestens
auch,
30, ne? Da
ja.
gibt es ja dann eine Bewerbung auch für 36, 40, 44. Da kann man dann insgesamt sich bewerben, ja.
Und hoffentlich eine Bewerbung für einen Ryder Cup. Ich weiß nicht, ob das von Blaschie und Green Eagles kommt oder wo immer das herkommt, solange die Engländer nicht mitspielen wollen. Inwiefern ist jetzt nicht beim Ryder Cup, aber bei der Olympia-Bewerbung, inwiefern wird da der DGV, und vielleicht bist du da nicht der richtige Ansprechpartner, aber trotzdem, inwiefern wird der DGV da angesprochen, welche Plätze für die Bewerbung ausgesucht werden?
Für Olympia dann? Ja, das ist
Olympia-Bewerbung.
ganz sicher so, dass das DGV-Sache ist. Also der DGV ist der Spitzenverband und vertritt natürlich den Golfsport auf dieser olympischen Ebene. Aber bis jetzt ist es noch nicht geschehen. Da gab es noch keine Beratung drüber. Aber wenn das der Fall sein wird, dann ist natürlich jetzt da in erster Linie ist da unser Sportvorstand und gefragt, der Markus Neumann wird dort sicherlich der federführend da unterwegs sein und da werden wir natürlich gefragt werden. Aber da wird es sicherlich, ja, da wird es natürlich typisch deutsch, wird es mit Sicherheit ein größeres Gremium geben, was da zusammentritt und dann wird es eine Zeit lang dauern und dann wird man da ganz bestimmt eine gute Entscheidung treffen. Ich glaube, dass wir durchaus in Deutschland, und ich habe vorher, und das möchte ich vielleicht damit jetzt auch nochmal relativieren, weil ich ja ganz am Anfang gesagt habe, wir haben die Plätze gar nicht und so, die so die richtigen Bedingungen liefern, um sich da
Das stimmt,
leistungsmäßig
ja.
zu entwickeln. Das stimmt. En gros stimmt das. Also wir haben natürlich einige sehr ehrgeizige Golfplatzprojekte,
Auf jeden
die
Fall.
sehr wohl das Zeug dazu haben, auch Plätze auf allerhöchstem internationalen Standard dann auszurichten. Und es wäre sicherlich auch insgesamt für Deutschland eine Golfmotivation, sowohl einen Ryder Cup als auch natürlich Olympische Spiele mit Golf im Programm zu haben. Da erhoffen wir uns grundsätzlich große Impulse, weil wenn solche Plätze, und da du hast Green Eagle erwähnt, aber gibt auch weitere Golfplatzprojekte, die ähnlich ehrgeizig da zu Werke gehen. Wenn das irgendwo dann im Gespräch ist, dann werden sich doch einige Golfplätze wieder bemühen, ihr Niveau da anzuheben. Und es wird einfach Verrückte geben, die da Gas geben, weil es geht immer um einzelne Verrückte. Ja, und das meine ich ganz positiv. Die sagen, die da persönlich Bock drauf haben und diese wahnsinnige Energie reinstecken, um eben da irgendwie Anschluss an internationale Spitze zu finden. Und da gibt es in Deutschland einige Golfplätze, die das tun. Aber en gros ist es zu wenig. Und diese Plätze sind auch noch nicht so, dass sich alle da ein Beispiel nehmen. Also ich wünschte mir natürlich, dass wenn ich jetzt in Green Eagle bin, dass alle Plätze drumherum sagen, Mensch, da müssen wir uns aber anstrengen, dass da nicht alle nur da sind. Und das ist zum Teil der Fall, aber zum Teil wird da auch weitergeschlafen.
Ich meine, wenn man sich überlegt, als Golf wieder olympisch wurde in Rio, da haben sie ja auch erstmal einen ganz neuen Golfplatz dahingestellt mit Gil Hansley, der dann noch gar nicht Gil Hansley war. Aber ich meine, wir haben ja auch die Architekten, wir haben Christian Althaus, wir haben Achim Reinmuth, wir haben ja auch, na, jetzt sind sie nicht mehr junge Wilde, aber die waren mal junge Wilde, die sowas bauen können. Und der Ryder-Platz in Rom, ist ja auch praktisch neu gebaut worden, nicht?
Werden für diese Wettbewerbe gebaut und deswegen ist es auch durchaus vorstellbar, dass wir uns jetzt unterhalten, wird es der Platz oder der Platz oder der Platz und in Wahrheit wird dann noch einer gebaut.
Das stimmt.
Das kann
Papa,
schon sein.
Singapur, Land unter, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ich bin sicher, ihr zieht da die Schlüsse draus und
Das müssen
werdet das
wir.
beim nächsten Mal besser machen. Das war aber auch bestimmt, tat auch weh, ne?
Ja, das tat weh, weil wir definitiv eine Mannschaft hatten, die wirklich ganz anders konkurrenzfähig hätte
Ja.
sein können. Und wir haben eben schon über Tim Wiedemeyer gesprochen. Der hat dieses Jahr so herausragende Ergebnisse gespielt, als beispielsweise natürlich in Eichenried, BMW Open,
Genau,
war der
freut ihn,
zweitbeste
ne?
Deutsche,
Ja.
Top 20, und hat auch unmittelbar nach der hat dann auch ein College-Turnier, ein sehr hochklassiges, noch kurz vor der WM gewonnen und unmittelbar nach der WM bei einem ganz anspruchsvollen Turnier Platzrekord gespielt und so
Ja,
weiter.
62
Also
gelesen.
62 und so. Also der hat aber leider eben bei der WM, hat er auch nicht ganz furchtbar, aber eben einfach deutlich unter seinen Möglichkeiten gespielt, und ich nehme ihn nur exemplarisch. Auch die anderen waren unter ihren Möglichkeiten, und das ist ein misslungenes Turnier gewesen. Und leider ist es natürlich so, und es ist im Sport dann so, es ist eben eine Weltmeisterschaft, auch wenn die Amateur-WM nicht so medial präsent ist, aber es ist eben eine Weltmeisterschaft, und da wünscht man sich, dass es da dann zusammenläuft, und das ist nicht gelungen. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese einzelnen Spieler, die dort dabei waren und Deutschland vertreten haben, und sie haben es wirklich mit aller Kraft getan, die sie hatten, haben trotzdem gute Saisons gespielt und werden sich weiterentwickeln. Und gerade ein Tim Wiedemeyer hat es davor und danach bewiesen. Auf den wird natürlich auch am meisten geschaut, weil er war der beste Weltranglistenposition. Und da glaubt man natürlich, Mensch, der hat schon auf der Profitour gezeigt, was er kann. Da wird er bei so einer Amateur-WM ja irgendwie vorne mitspielen.
Ja.
Ist nicht gelungen.
Ich meine, es war ja auch jetzt in Bermuda, wo Matti, glaube ich, einer der Top 3 in der Weltrangliste war und auch nicht, ne?
Genau.
Aber ich meine, die Amis haben ja die ersten paar Runden auch nicht so gut ausgesehen, aber
Auch nicht. Genau, haben sie mit uns gespielt. Ich hoffe, es hat nicht von uns abgefärbt. Aber wir haben uns zumindest versucht, an ihnen zu orientieren. Das war auf jeden Fall falsch.
aber kann man deine Rolle bei so einem Turnier mit Luke Donald vergleichen?
Ja, wahrscheinlich. Es
Ja.
ist nur so, aber das würde ich sagen, trifft eher auf die Teamveranstaltungen zu, auf EM-Ebene. Weil bei einer Team-EM geht es auch ins Lochwettspiel, und es wird
Ja, ist
auch
ein komisches
gecoacht.
Format, diese WM, ne?
Ja, eigentlich ist es gar nicht das, was wir wollen. Weil
Ja,
es ist auch dadurch, dass
auch
nur
als
drei
Fan
Spiele.
nicht.
Nee, das ist nicht sehr emotional, und es ist sehr schade. Bei diesen Ländervergleichen wünscht man es sich emotionaler, und dass natürlich das Langweilformat mit den Zählspielrunden da trägt da nicht dazu bei.
Ja.
Und wenn dann von drei Ergebnissen nur die zwei besten gewertet werden, führt es außerdem dazu, dass natürlich auch Nationen, die ganz wenig gute Golfer haben und vielleicht eine Generation mal haben, da ist manchmal, kommt so ein Geschwisterpaar aus Guatemala und auf einmal spielen die da ganz vorne mit, ja. Und es ist so eine Nation, da machst du ja, wenn du das erste Mal hörst, fragst dich auch, ob da überhaupt Golfplätze sind. Aber da gibt es dann irgendwie zwei, die halt total gut sind, und dann spielen die vorne bei einer WM rein. Die würden alleine schon, wenn wir natürlich mit sechs Leuten antreten müssten, wie bei einer EM, wäre das Bild ein anderes. Aber hätte, wäre, wenn, das Format ist, wie es ist, und wir müssen uns dem stellen, und ich will es auch nicht unser diesjähriges schlechtes Abschneiden bei der WM am Format festmachen. Das käme mir wie eine Ausrede vor.
Nee,
Wir
aber
haben es nicht so gut gemacht diesmal, aber das Format hätte ich gerne anders. Und du sprachst über das Coaching, die Coaching-Aufgabe von mir beispielsweise bei einer WM. Wir dürfen dort schon an die Spieler ran und
darfst du
ihnen auch
so wie
was sagen.
beim Ryder Cup?
Wie beim Ryder Cup
Aha.
auch, aber es ist eben ein Zeltspiel. Und dadurch ist es sehr viel mehr das gewohnte Format,
Ja.
und Zählspiel vor sich hinspielen ist schon etwas, was die Spieler auch sehr alleine gewöhnt sind. Und trotzdem sind wir natürlich dicht dabei und haben da eine Funktion dann als Trainer, die schon nah ist. Und diese Spieler, die wir jetzt dort dabei hatten, kenne ich alle sehr gut. Ja, Tim Wiedemeyer. Der war in der, also als ich beim DGV angefangen habe, kam er erst dann rein in die erste junge Nationalmannschaft, und ist natürlich ein Spieler, mit dem ich ganz, ganz viel schon erlebt habe, und wir haben ein ganz enges Vertrauensverhältnis, und ich glaube, ich weiß ganz gut, was ich dem wann wo sagen kann und wo ich mich besser zurückhalte, und er weiß, wie er mit mir umgehen muss. Und das gilt in gleicher Weise auch vor allem für Wolfgang Glawe. Der Emil Rieger ist ja so ein bisschen eine Neuentdeckung.
Ja,
Der ist
kannte ich
also auch
überhaupt nicht.
irgendwie neu aufgetaucht in Deutschland. Der hat große Teile seiner Jugend in den USA verbracht, ist aber eigentlich aus Düsseldorf. Und deswegen haben wir den noch ein bisschen neuer entdeckt, aber trotzdem, auch den kenne ich schon gut, aber die beiden anderen sehr gut. Und deswegen ist da natürlich so ein Coaching auch sehr direkt möglich, weil ich wirklich auch gut Bescheid weiß, was die gerade beschäftigt und weil ich mit den Heimtrainern mich gut abstimme, was läuft da gerade. Und deswegen geht das Coaching da schon gut und eng und persönlich.
Ja, so wie ich dich heute kennengelernt, deine Offenheit und deine authentisch, wie du bist, ich denke, das kommt bei den Spielern bestimmt sehr gut an.
Ich hoffe. Aber wir haben ein gutes Verhältnis auf jeden Fall, ja.
Das ist schön. Noch ein paar ganz kurze persönliche Fragen. Das schwierigste Loch, das du je gespielt hast?
Sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil es natürlich immer ganz stark auf die gerade vorher schon äußeren Bedingungen ankommt. Und da sind mir natürlich einige Erinnerungen. Also, was ich ein sehr, sehr, sehr schweres Loch, was mir jetzt spontan einfällt, weil wir gerade über die WM gesprochen haben, ist die 15 in Singapur, in Tanah Merah. Das ist so bergauf und so gegen den Wind. Und für mich sind alle Löcher, die sich wahnsinnig lang spielen, weil ich persönlich bin einfach natürlich jetzt sowieso altersgemäß, aber ich war noch nie lang, dummerweise. Ja, und da ist es natürlich so, dass diese Löcher, die so, wenn so paar vier Löcher, die halt, ja, heutzutage gibt es ja da welche, die sind dann, was weiß ich, 450 und länger und dann vielleicht noch einen Berg hoch und dann versuchst du da an was Verrücktes mit dem Treiber vom Boden und es geht dann schief und so. Also das finde ich schon besonders krass. Also das fällt mir als erstes ein, weil ich das habe ich jetzt gerade erlebt, wie schwer das ist. Ansonsten würde ich wahrscheinlich für mich eher irgendwelche Löcher irgendwo in Deutschland benennen wollen. Aber da, ja, gibt es einige schöne, anspruchsvolle, die ich gleich. Ich sag mal eins, was mir total schwer fällt, was ganz viele ganz einfach finden, und das ist die Eins in Frankfurt. Das
Okay.
finden ganz viele total einfach. Ich habe das, glaube ich, noch nie in meinem Leben gut gespielt. Warum auch immer.
Low Starter vielleicht. Frankfurter Golfclub wäre auch auf einer Bucketlist.
Ja, oh, toller, toller Golfplatz, wirklich toll.
Träumst du manchmal von Golf?
Oft, natürlich.
Was träumst du? Kriegst du den Schläger nicht zurück oder?
Also ja, das gibt es tatsächlich. Also ich habe so, wenn ich für mich selber denke, gibt es zwei, drei so Träume, wo es ums Versagen geht, also neben Negativen, aber ich träume vom Golf eher positiv und träume wirklich von den tollen Erlebnissen, die ich hatte. Meine eigenen spielerischen sind so lange her, dass da immer weniger von kommt. Es ist schon viel mehr das, was ich mit Spielern erlebt habe und so Szenen, wo wir erfolgreich waren. Aber belastende Situationen kommen bei mir eher, da kommt eher noch mal was weiß ich was, dass ich in einer Mathe-Klausur sitze und nicht, gibt es wirklich. Ich bekomme eine Arbeit vorgelegt in der Schule und dann musste man ja das immer irgendwie umgedreht liegen lassen und dann drehe ich das um und kann gar nicht lesen, was da steht. Also es ist so, als ob dort irgendwie Schriftzeichen sind, die für Buchstabenwirrwarr, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und dann werde ich schweißgebadet, wache ich dann auf. Das kenne ich. Und es gibt es auch, also in Golfplatzsituationen, wo ich da stehe und wie festgeklebt am Boden bin und gar nicht, ich werde aufgerufen zum Abschlag und der Weg von der Golftasche zum Ball gelingt mir fast nicht, weil ich mich so langsam bewege und ich komme gar nicht hin und dann schlagen die anderen ab und das Ding ist vorbei. Das ist ein Traum, das ist ganz komisch. Oder ich habe meine Ausrüstung nicht. Ich habe meine Ausrüstung vergessen oder ich muss zum ersten Abschlag wieder aufgerufen und meine Schläger sind nicht da oder so. Also so komische Sachen habe ich im Negativen, aber das meiste ist heutzutage im Golf wirklich sehr fröhlich, sehr positiv, sehr emotional aus den tollen Situationen, die ich mit den Mannschaften und mit den Kollegen auch hatte.
Das ist doch ein schönes Ende. Eine letzte Frage, lieber Christoph. Matti und Esther gewinnen Goldmedaillen. Und ihr geht feiern in einer Karaoke-Bar. Was singst du?
Ich? Ach, das ist schön. Ich singe auf jeden Fall, würde ich wahrscheinlich irgendwas von Robbie Williams singen, weil ich, ja, das würde ich auf jeden Fall versuchen, ja. Das ist ganz furchtbar, aber ich bin da, wäre da sehr mutig. Ich wäre sehr mutig und würde auf jeden Fall so lange singen, bis man mich dort runterholt. Das würde ich auf jeden Fall, aber ich würde so, was weiß ich, Angels oder so. Das würde ich, glaube ich, singen. Das singt er auch immer zum Schluss. Vielleicht wäre das ein schönes Schlusswort für jetzt.
Auf jeden
Also,
Fall.
das finde ich toll.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, für die Stunde. Ist super. Meine persönliche Meinung ist, dass es die Aufgabe und die Verpflichtung von jedem Sportverband, egal welcher Sport es ist, die Geschichte von dem Sport oder dem Spiel zu erzählen. Ob es Golf ist, ob es Fußball ist, ob Tennis ist, Hockey, egal was es ist. Es ist der Job vom Verband, die Geschichte dem Publikum zu erzählen. Und ihr seid die Geschichte. Lasst den Verband das erzählen. Ihr seid die Geschichte. Ihr macht euer Ding. Für mich seid ihr die, auf die wir warten.
Ein wunderbarer Satz, der mich an unsere Verantwortung erinnert. Ich danke dir da dafür. Das meine ich sehr ernst. Und ich finde, es ist ein super Schlusswort. Würde ich gerne an alle Coaches, die bei mir sind, aber auch die anderswo sind, weiterreichen. Denn da steckt ganz, ganz viel drin. Gerade in diesem Geschichte des Sports-Ding und das weiterzuschreiben. Was für eine tolle Verantwortung. Also ich bin froh, dass ich diesen Job habe.
Danke dir,
Danke.
Rainer. Bis zum nächsten
Danke
Mal.
dir.
Das war's,
Jawohl.
Ladies and Gentlemen.
Bis
Ciao,
bald.
ciao.